Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 44 des Freelancer-Podcasts. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar ist Benjamin Brückner von Freelance Start bei uns. Moin, Benjamin.
Hallo.
Benjamin, magst du dich mal vorstellen, sagen, wer du bist und was du aktuell machst?
Ja, mein Name ist Benjamin. Wie du schon sagtest, ich bin Gründer der Online-Plattform freelance-start.de und arbeite freiberuflich selbstständig als Content-Spezialist, Autor und Marketingberater.
Mhm. Und kannst du mal erzählen, wie es dazu kam, dass du selbstständig geworden bist? Das ist immer interessant, wenn Leute selbstständig sind. Wie sind die da reingerutscht? Wir haben ganz oft schon Leute gehabt, die haben erzählt, ey, ich habe es gar nicht geplant, selbstständig zu werden, und dann war ich es halt irgendwie, weil durch einen Zufall, weil irgendwie keine anderen Angebote gerade da waren. Was bei dir die Story?
Ja, also das war auch ein relativ interessanter Weg. Ich habe Philosophie studiert an der Uni Leipzig und parallel immer mit dem Journalismus Berührungspunkte gehabt. Also auch schon in meiner Jugend habe ich verschiedene Praktika absolviert und bin dann immer so ein bisschen auf Tuchfühlung damit gegangen, hier auch beim Studentenradio weitergelernt und war dann eben auch beim Mitteldeutschen Rundfunk hier tätig als redaktioneller Mitarbeiter, so parallel zum Studium. Also es waren schon so erste Anklänge von freiberuflich Arbeiten in Kombination zum eigentlichen Studium. Und ich habe dann eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass die Festanstellung für mich absolut kein reizvolles Modell ist. Also weil ich doch immer sehr gern eigenverantwortlich gearbeitet habe. Also habe in meinem Studium auch 2 Bücher geschrieben. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht, dann auch zusammen mit einem befreundeten Grafiker da dran zu sitzen und mich da zu koordinieren und so erste Berührungspunkte mit Amazon und so weiter zu haben. Und das war für mich einfach totales Abenteuer. Und das hat in mir auch die Lust geweckt, da wirklich dran zu bleiben und in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich habe mich 2013 als Freiberufler beim Finanzamt gemeldet, sprich die Steuernummer bekommen. Und da war ich, das ist jetzt 5 Jahre her, da war ich 26, genau. Und ab da ging es für mich dann richtig ernsthaft los, dass ich das weiter ausgebaut habe, zunächst in Richtung Text. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, mit Agenturen zusammengearbeitet, und dann ging es eigentlich immer Schritt für Schritt weiter zu anderen Kunden und Unternehmen.
Du hast ja dann deinen Blog, ist ein Blog, oder? Komplett so, kann man sagen.
Du meinst jetzt Freelance Start, ja. Ne? Ich habe noch einen eigenen. Genau, Freelance Start ist, ich würde es als Magazin bezeichnen, aber Blog geht schon durch.
Okay, dann sage ich mal jetzt Scene. Warum hast du das gegründet? Also wie kamst du auf die Idee, in einem Magazin selbstständig zu betreiben?
Ja, also ich habe ganz viel Erfahrung im Bereich Online-Magazin bei Zielbar gesammelt. Das ist ja auch ein Projekt, in dem ich involviert bin, ein Gemeinschaftsprojekt. Und fand diese Art des Arbeitens total faszinierend, also ein Magazin zu betreuen und Teil davon zu sein und da wirklich Fachinformationen zu veröffentlichen. Und bei Freelance Start ist mir persönlich damals, das war 2016, eine Lücke aufgefallen, dass es zwar Portale gibt für Freelancer, aber die sich sehr auf theoretisches Wissen konzentrieren und sowas wie Versicherungsvergleiche anbieten, und zum Teil aber auch vom Layout her empfand ich es nicht als wirklich modern. Und da habe ich einen Bedarf gesehen, also weil ich auch mit Kollegen viel gesprochen habe und vor allem in Richtung Motivation und emotionale Unterstützung, habe ich keine Plattform gefunden, die mich da abgeholt hätte, so wie ich es mir, ich habe es ja vorhin auch erwähnt, 2013, als ich angefangen habe, gewünscht hätte. Also da war viel Unsicherheit dabei, viele Existenzängste, viele offene Fragen, wo geht's hin, wie kann ich denn als Freelancer mich selbst motivieren, und das war zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht Mangelware im Netz.
Ja, das kann ich bestätigen. Also wir haben ja im Rahmen von Goodlands auch viel geguckt, was gibt's so, wer macht irgendwie was für Freelancer, was gibt's für Angebote. Und es ist einfach so viel für Gründer, ne? Also da gibt's so richtig, das ist so diese Masse Gründerkultur. Man würde ja eigentlich meinen, es gibt mehr Freelancer als Gründer. Also so rein, also würde ich sagen, würde man meinen, aber für Gründer gibt es so ein Überangebot, bis zur wirklich jedes Thema ins Kleinste. Wie spricht man mit Investoren? Wie macht man das? Aber so Freelancer werden, hast du recht. Also immer mehr jetzt, aber.
Ne? Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass das Gründertum, das hype seit Jahren, das ist ein Riesending. Es gibt Fernsehsendungen dazu und wie du sagtest, man findet wirklich zig Literatur und Videos und weiß der Geier was. Mhm. Aber bei Freelancern, und das sind ja Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum, werden da kaum repräsentiert in ihren Emotionen auch und in ihrem Arbeitsalltag. Und das war so ein Grundgedanke, das ein bisschen mehr zu beleuchten.
Ja. Ja, cool. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee gewesen hinter unserem Podcast, dass wir da sagen, wir versuchen mal so Themen auch praxisnah, also mit Leuten, die das halt durchgemacht haben oder die da Experten sind,
zu besprechen. Auch mal zu Wort kommen lassen, die Leute eigentlich, ne? Also das, eben, man hat es immer so theoretisch und so, aber dass die Leute auch wirklich mal erzählen oder schreiben oder berichten, wie sie es eigentlich selber empfinden und nicht nur, wie andere es vielleicht empfinden, wie es ist.
Ja, zumal ja das Freelancing, das ist ja auch so eine Trennung, die ich immer fraglicher finde zwischen Gründertum und Selbstständigkeit und Freiberufler und Freelancer und dann gibt es noch den Zeitpreneur und so weiter. Also Solopreneure, genau, das ist ja ein einziges Durcheinander im Grunde, weil aus meiner Sicht ist ein Freelancer genauso Gründer wie jemand, der jetzt ein Unternehmen gründet. Natürlich, klar, wenn man jetzt eine natürliche Person und eine juristische hat, dann sind das nochmal gewaltige bürokratische Unterschiede und so weiter. Das ist ganz, ganz klar. Aber ein Freelancer muss sich ja zum Teil auch mit Steuer auseinandersetzen und allen möglichen Pflichten, die ja auch ein Unternehmer hat im Grunde. Also das ist im Kern nicht wirklich anders.
Ja, ich habe irgendwann mal in einer Folge gesagt, dass Freelancer ja eigentlich möglichst wenig von diesem Unternehmerischen also machen wollen, weil dafür sind sie ja Freelancer geworden. Meinte bei der Aussage eigentlich eher, dass man sich natürlich eher auf seine Haupttätigkeit, also beispielsweise das Design, fokussieren will und nicht so viel dieses Drumherum. Aber im Prinzip sind Freelancer ja auch, oder sollten Freelancer ja auch wirklich unternehmerisch denken und unternehmerisch handeln, weil letzten Endes sind sie ja auch Unternehmer, nur dass sie eben mehr diese Zeit-für-Geld-Schiene fahren, aber sonst, ne, im Prinzip.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Freelancer sind Unternehmer und das wird in der modernen Arbeitswelt aus meiner Sicht auch immer wichtiger, diese Unternehmensfähigkeiten, diese unternehmerische Denke zu kultivieren und das auch weiter auszubauen, weil natürlich einmal durch den steigenden Wettbewerb, andererseits ist aber auch Marketing ein Riesenthema, finde ich. Ja, also das wird häufig noch unterschätzt oder eben auch Offline-Aktivitäten zu Stammtischen zu gehen, auch die Soft-Skills mitzubringen. Wie verhandle ich beispielsweise mit einem potenziellen Auftraggeber? Ja, also das sind extrem wichtige Fakten, die da sitzen müssen, finde ich.
Stimmt, ja. Mhm.
Jetzt haben wir schon gerade darüber gesprochen, was so die Unterschiede zwischen den Freelancern und Gründern und so weiter und so fort sind. Jetzt aber mal die Frage zusammenfassend. Was macht für dich einen guten Freelancer aus?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich glaube, ein guter Freelancer beherrscht die Balance zwischen seinem Handwerk, also dass er Fachwissen hat, was er auch anwenden kann, und zu gleichen Teilen ist er aber auch Unternehmer und kann sich vermarkten, kann sich verkaufen, kann netzwerken und diese Mischung finden. Und diese Kombination ist wirklich sehr wirkungsvoll, glaube ich. Der dritte Aspekt, der aber auch nicht fehlen darf, ist, dass man ein Gefühl dafür entwickelt als guter Freelancer, wann man Freelancer ist und wann man Privatperson ist, die sich zurückzieht, die Kraft tankt, die sich ausruht. Ja, also ich glaube, wenn man diese Trias, wenn man es so nennen will, beherrscht, dann ist man schon ziemlich gut unterwegs.
Gerade den letzten Punkt finde ich sehr spannend. Hat man noch nicht so oft ausgesagt hier im Podcast. Aber ja, das ist tatsächlich so. Also, dass man sich ab und zu auch mal, also wirklich auch mal den Unterschied zwischen Freelancer und Privatperson, weil ich glaube, das vermischt sich immer irgendwie so ein bisschen bei allen.
Es ist teilweise auch nicht so einfach vermeidbar, ne? Also wenn du gerade jetzt mit der Digitalisierung, dadurch, dass wir alles digital machen und die meisten Freelancer, wenn wir jetzt keine Handwerker sind, was ja auch irgendwie Freelancer sind eigentlich, in vielen Fällen, machen wir sowieso alles mit dem Kunden digital und dann ist die Versuchung natürlich groß, auch am Wochenende einfach mal schnell eine E-Mail zu beantworten oder auch da mal schnell irgendwie dem Kunden was zu schicken oder
das so. Das meine ich gar nicht so in dem Sinne, sondern mehr so auch, das Problem ist ja, dass viele Freelancer halt ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und sich dann in seiner Freizeit nicht hinzusetzen und einfach halt aus Spaß wieder ein Projekt anzufangen und halt einfach so, sich einfach mal zurückzuziehen und mal was komplett anderes zu machen. ist, glaube ich, schwierig.
Naja, man muss natürlich irgendwie so einen Ausgleich finden. Also so zum Ganzen, wenn man das privat, kann man das natürlich forcieren, aber auch halt, würde ich sagen, unter der Woche. Also dass man neben dem Freelancing noch irgendwas innerhalb der Arbeitswoche tut, was so ein bisschen diesen Kopf vom Projekt oder sowas freikriegt. Gerade die Kreativen, ne? Also ich glaube, Benjamin, als jemand, der schreibt, muss man wahrscheinlich sowieso regelmäßig irgendwie mal auch Input bekommen, um so viel Output geben zu können.
Absolut. Also die Weiterbildung, das ist auch ein ganz wichtiges, großes Thema, finde ich. Die ist elementar dafür, dass man auch nicht nur kreativ bleibt, sondern man muss ja auch immer mit der Zeit gehen. Also ich habe es gerade im Bereich Marketing natürlich ganz oft so, dass Kunden mich fragen, ja, was ist denn effektiv im beispielsweise B2B oder B2C, nutzt mir Facebook was? Ist es sinnvoll, da eine Ad zu schalten und so? Und da ist es ganz wichtig, dass ich diese Fragen möglichst adäquat beantworten kann. Und ja, da muss man natürlich immer auf der Höhe der Zeit bleiben, aber gleichzeitig ist Kreativität auch etwas, und das musste ich schmerzhaft lernen in den letzten Jahren, was sich nicht erzwingen lässt. Also es gibt auch bei mir Tage natürlich, da bin ich absolut nicht in der Lage, einen guten Text zu schreiben. Ja, und das dann aber auch zu erkennen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal, man kann ja so viele andere Dinge machen, die auch anstehen, den Blog nochmal pflegen oder einfach mal rausgehen und neue Eindrücke sammeln. Das ist dann auch eine ganz, ganz schwierige Sache, das erstmal so für sich zu realisieren.
Ja, gerade so an so Tagen wie aktuell, ne? Wenn es so warm ist, ich habe das Gefühl, Kreativität schaltet dann irgendwie auf Pause und dann ist einfach nur, dann kannst du so stumpfe Sachen machen wie, keine Ahnung, eine Steuererklärung oder sowas, aber nicht wirklich kreative Prozesse oder sowas anstoßen. Und wenn man immer nur in dieser Arbeitsschiene ist und sich da sozusagen keine Pausen gönnt, glaube ich, also vielleicht gibt es da so super Kreative oder sowas, die da so eine unerschöpfliche Quelle haben, aber ich kann mir vorstellen, du musst einfach ab und zu mal aufladen auch.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ihr habt da auch was ganz Interessantes angesprochen, nämlich, dass viele Freelancer das Hobby zum Beruf machen. Und das ist natürlich erstmal eine wunderbare Sache, weil ich glaube, jeder Freelancer, der anfängt, kennt das. Man ist da mit Feuer und Herzblut dabei. Das kann aber ganz schnell in eine Selbstausbeutung kippen. Gerade wenn man nicht lernt, Kunden auch klarzumachen, dass beispielsweise Dinge wie eine Recherchephase, eine Konzeption, dass das auch abgerechnet werden muss, ja. Weil nur weil man dafür brennt, für das Thema, heißt es noch lange nicht, dass man das kostenlos macht, ja. Also das sind so auch Dinge, das ging mir am Anfang übrigens auch so, dass mir das unangenehm war, das mit dem Kunden zu besprechen und zu sagen, ja, das ist aber genauso abzurechnen eigentlich,
ne? Stimmt. Ja. Oder es vielleicht auch gar nicht zu wissen, dass man sowas abrechnen muss oder so. Ne? Also selbst das Bewusstsein, nur dass du dich nicht traust, ist ja eine Sache, aber vielleicht ist es vielen ja nicht mal bewusst, dass das auch abgerechnet gehört und was sie eigentlich abrechnen müssen, um, ich glaube halt, was du ansprichst, ist vollkommen richtig, was man als Freelancer, der so ein Hobby hat, so eine Passion hat und dann startet, vielleicht schnell mal vergisst, ist der unternehmerische, administrative Drumherum-Aspekt, der ja damit greift, wenn man halt Freelancer ist. Ne, da ist ja nicht mehr so, dass du einfach nur noch diese Tätigkeit machst, wie du es vielleicht vorher in der Agentur getan hast, wo du gearbeitet hast, sondern es kommt halt noch dieses ganze Drumherum, was dir vorher ein Projektmanager abgenommen hat oder jemand anders generell, andere Abteilungen, das machst du alles selbst dann.
Ja, genau, da ist man, das meinte ich vorhin mit dieser unternehmerischen Denkweise, man ist da im Grunde ein Mini-Unternehmen, ne, und muss sich da selber auch managen. Das ist ein furchtbares Wort, ja, sich selbst managen. Ich finde das auch ganz schrecklich zu sagen, aber im Grunde läuft es darauf hinaus. Ne?
Ja, stimmt. Was würdest du sagen, weil das ist so der Punkt, aus allen Umfragen, die wir irgendwie mal mit unserer Community machen, das ist der Punkt, den alle Leute wissen wollen, was sind deine Tipps zur Kundenakquise? Weil da wollen alle Leute immer wissen, wie kriege ich neue Kunden? Was würdest du sagen, ist so am effektivsten und vielleicht auch am wenigsten frustrierend für
die Freelancer, raten, die jetzt anfangen? Telefon und Massen.
Telefonische Kaltakquise auf Platz 1.
Genau, das sind die Wege, die ich unbedingt empfehlen würde. Am besten noch persönlich klingeln und sagen, man ist jetzt hier und möchte mit dem Geschäftsführer sprechen.
Kommt bestimmt auch gut an. So einer privaten Wohnung. Ich würde gerne mit dem Geschäftsführer sprechen.
Ja, das wird auf jeden Fall einen Sangermann-Effekt haben. Wie der jetzt, ob der jetzt positiv ist, sei mal dahingestellt. Wie kann man Kunden, also ich bin ja ein großer Freund dieser Sicht, dass man Kunden anzieht, ja, also durch Qualität. Das ist so mein Ansatz, den ich versuche umzusetzen, dass man selbst im Netz präsent wird durch zum Beispiel einen guten Blog oder eine ansehnliche Webseite oder irgendeine Sache, die man im Netz macht, die interessant ist für die eigene Zielgruppe, dass man sich im Vorhinein überlegt, okay, wo kann ich die Leute erreichen und mit was kann ich sie ansprechen? Das hat dann den sehr schönen Effekt, gerade wenn man auch parallel fleißig netzwerkt, dass sich Kunden von selbst auch melden oder Interessierte, ja, und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Hättest du Bock, was für uns zu machen? Das braucht eine gewisse Zeit, aber aus meiner Erfahrung heraus funktioniert das ziemlich gut. Das ist so ein goldener Tipp, den ich mitbekommen habe und ja, an dem muss man auch ein bisschen glauben am Anfang und Vertrauen drin haben. Das ist echt eine lange Phase erstmal, je nachdem, wie viel Zeit und Energie man da reinsteckt. Das können ein paar Monate sein, das kann aber auch bis zu einem halben Jahr dauern oder dreiviertel oder vielleicht sogar länger, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vollzeitjob hat und dann nur 2 Stunden am Tag, um sein Side-Business, um es mal so zu nennen, voranzubringen, dann wird es natürlich länger dauern, als wenn ich mich jeden Tag 8 Stunden da reinhänge. Ja, ein zweiter Tipp ist, den ich sehr gut finde, dass man sich wegbewegt vom eigenen Fokus, sprich, dass man Kunden braucht, sondern dass man sich überlegt, was kann ich denn geben, was andere Leute, ja, muss mal sozusagen geil finden, ja, was die cool finden, was die brauchen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit auch immens, jemanden anzusprechen mit dessen Bedürfnis, ja. Mhm. Hört jetzt ein bisschen abstrakt an. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt nur überlege, okay, wie kann ich jetzt mit meinen Texten Geld verdienen, dann hört das Denken relativ schnell auf. Wenn ich aber drüber nachdenke, okay, wie kann ich denn einem Kunden so einen Text schreiben, dass der damit auch wieder neue Kunden an sich bindet, wie er Aufmerksamkeit erregt im Netz oder eben jetzt, wenn man branchenspezifisch reingehen würde, könnte man sich überlegen, okay, ich gucke mir die Seite an, ich gucke mir die Wettbewerber an, was haben die bisher veröffentlicht, was kann ich denn eigentlich da noch Besseres an, ja, besseren Nutzen liefern? Das ist so der Ansatz, den finde ich ziemlich charmant.
Ja, gerade bei so, also es gibt ja so, jeder stuft ja seine Kunden gedanklich auch so ein bisschen in verschiedene Stufen ein vielleicht, also wo man sagt, okay, das ist für mich so ein Next-Level-Kunde, um das jetzt mal so ein bisschen flach auszudrücken. Also da will ich unbedingt hin. Ich glaube, Lilly von Letters nennt das irgendwie Traumkunden und so. Also so ein Kunden, wo man irgendwie sagt, ey, den will ich erreichen. Und ich glaube, da ist die Methode zu sagen, ich gucke mir bei denen auch wirklich an, was brauchen die eigentlich. Und ich fand auch ganz charmant, ich habe es mal irgendwo gesehen, wo ein Freelancer erzählt, dass er richtig hingeht, sich das Unternehmen anguckt, was er gerne, für das er gerne schreiben möchte, richtig recherchiert, richtig Zeit investiert und die dann tatsächlich anschreibt. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit Kaltakquise zu tun, Hilfe. Aber der schreibt die dann an und sagt denen, hey, ich habe gesehen, ihr seid so und so und so aufgestellt. Mir gefällt, wie ihr die Content-Erstellung in dem Bereich macht. Eure Mitbewerber machen das und das besser. Ich will euch gerne auf dieses Level bringen und so mache ich das. Und das macht erstmal richtig Eindruck natürlich. Und das fand ich eine ganz coole Sache eigentlich. Und das fiel mir gerade so ein, als du sagtest, man beschäftigt sich auch wirklich mit den Leuten, für die man da schreibt, ne?
Ja, also das ist auch ein total cooler Ansatz. Ich habe es selber so noch nie probiert. Ich habe es öfter auch schon gehört. Ich habe selber schon öfter auch gehört, dass es tatsächlich klappt. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, nach diesem Kosten-Nutzen-Prinzip gehen würde, was ich jedem Freelancer empfehlen würde, dann sehe ich trotzdem das unter dem Schlagwort Inbound-Marketing. Das Prinzip finde ich dann doch noch eine Ecke smarter, weil man natürlich, sagen wir mal, ich investiere jetzt dieselbe Zeit und Sorgfalt in meinen Blog und in mein Marketing, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit nicht nur für einen Kunden, sondern für, sagen wir mal, 10, auf mich aufmerksam zu werden. Ja. Also ohne jetzt die andere Methode zu...
Nee, das ist ja auch ganz andere Ansätze. Ne? Ja, also das eine ist ja eher so der Schrotflintenansatz und das andere ist so scharfschützenmäßig auf einen Kunden zu gehen. Aber klar ist die Methode gerade am Anfang sehr viel effektiver. Also, und auch da sieht man ja auch sehr gut, dass eine Selbstständigkeit auch geplant werden sollte, weil sowas kann man ja alles schon machen, wenn man noch angestellt ist, was du sagst. Also diesen Blog aufbauen und so.
Ja, wobei ich bin da kein gutes Vorbild. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich meinen Job ja gekündigt habe beim MDR, war das und hatte dann erstmal gar keine Ahnung. Also klar, ich war dann zwar schon seit 2 Jahren mal, hatte ich hier und da was für eine Agentur geschrieben, aber das war alles noch total unsicher. Also da war noch gar nichts irgendwie in Sack und Tüchern. Das war aber trotzdem der richtige Zeitpunkt. Manchmal kann man das nur mit einer intuitiven Entscheidung, glaube ich, erklären. Ja.
Lukas, du hattest eben noch, wolltest
immer? Ich würde nur sagen, ich bin auch so ein Fan von einer Mischung von beiden, finde ich immer ganz praktisch, sozusagen, okay, man schaut, dass man gut auftreten kann für alle anderen, aber auch gezielt in eine gewisse Richtung zu arbeiten, also auf unterschiedliche Unternehmen, die man unbedingt haben möchte, die sich vielleicht ganz gut im Portfolio machen oder mit denen man einfach super zusammenarbeiten kann. Das ist, glaube ich, so die perfekte Mischung. Ich kenne halt immer wieder so Leute, die machen dann halt so Massenwerbung. Dann kriege ich immer so Copy-Paste-Facebook-Nachrichten, wo ich mir überdenke, okay, also wer halt darauf reagiert, ist halt auch selbst schuld, wenn er ein schlechtes Produkt
bekommt. Wobei das ja auch der aktivere Ansatz ist. Ich glaube, was Benjamin meint, ist ja eher wirklich diese passive, ich erstelle Content. Ja, klar, gut. Na gut, auch den kannst du natürlich Leuten auf die Augen drücken. Also kannst du auch sagen, hey Leute, ich habe hier wieder einen Artikel geschrieben und das dann überall reinspammen.
Ja, das meine ich ja, nee, also da ist man quasi Content produziert. Aber auch halt in eine bestimmte Richtung und versucht natürlich einen gewissen Kunden zu bekommen. Also so beides zu tun, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Ja, deswegen. Stimmt.
Ja, ja, also sehe ich genauso. Das ist eine geniale Kombination. Ich bin da ja noch nicht so versiert in diesem in dieser Kaltakquise, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe es bis jetzt immer so gemacht. Okay. Also es gibt ja auch durchaus Freelancer, die sind so gewieft im Telefonat, ja, die können da wirklich den Geschäftsführer anrufen und dann haben die da ihre Auftragslage für das nächste halbe Jahr gesichert.
Da habe ich auch Respekt vor, echt. Also das ist schon krass.
Also da ziehe ich auch meinen Hut vor, dass das noch geht und anscheinend funktioniert es auch, ja. Mhm.
Ja, also es ist schon, also da so sich dann so, wenn Leute offensichtlich dich nicht durchstellen wollen, sich dann da noch so psychologischen Tricks zu bedienen, um das irgendwie hinzubekommen, dass man dann dem Geschäftsführer durchgestellt wird und da dann, ah, schon krass, also wenn Leute das so können, aber das ist halt auch so wieder der Punkt, warum es so wichtig ist, dass man sich als Freelancer selber einschätzen kann, was ist man für eine Person so. Ich glaube, es gibt für jede Person die bessere Kundenakquise. Also der eine ist vielleicht smart im Networking, der sollte sich natürlich irgendwie jedes Wochenende oder jede Woche auf den ganzen Networking-Events irgendwie rumtreiben und sich da überall vorstellen und ins Gespräch bringen. Wiederum andere introvertiertere Leute, die sind auf jeden Fall viel besser, fahren die damit, wenn sie zum Beispiel Content-Marketing machen oder auf Social Media irgendwie eher unterwegs sind. Also das ist halt auch so, wo liegen die Stärken und was funktioniert für einen persönlich besser?
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja heutzutage zum Glück viele Kanäle, wobei ich glaube zum Beispiel, man kommt nicht um offline drumherum. Also ich sehe es eher so, dass offline total wichtig, also fast noch wichtiger als online, kann man vielleicht auch nicht sagen, aber was ich eben feststelle, ganz viel läuft natürlich auch über Empfehlungen, ne, man macht einen guten Job und die Chemie stimmt auch irgendwo und dann ist die Chance relativ hoch, dass derjenige auch irgendwann mal sagt zu seinen anderen Kontakten, hört mal, ich habe jemanden, der macht ganz gute Texte oder programmiert super oder was auch immer, ne?
Du machst es dir auf jeden Fall selber schwer, wenn du diese Offline-Schiene weglässt. Also du kannst es, glaube ich, aber ich finde immer so ein Kontakt also ein Offline-Kontakt wiegt irgendwie so das Vierfache von einem, den du online irgendwie gemacht hast und wo du dann nur online kommunizierst, weil so ein Offline-Kontakt, das ist irgendwie immer noch mal was ganz anderes. So, und das ist, ja, also ich glaube schon, du machst es dir selber schwer. Du kannst es sicherlich auch ohne diese ganzen Events und sowas machen. Aber es muss ja auch nicht so ein Networking-Event sein, vielleicht irgendwie so eine Konferenz oder so. Gibt es ja Weiterbildungsmöglichkeiten, wo man dann auch auf Kollegen vielleicht trifft oder Auftraggeber oder so.
Ja, und man weiß ja auch nie, wem man da begegnet und was sich daraus ergibt. Ja, das ist immer eine Riesenchance, finde ich. Mhm.
So mal mit Blick in die Zukunft, weil wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass es eigentlich ja ganz viele Freelancer gibt, aber so wenig Angebot eigentlich für die. Wie siehst du denn das Modell Freelancer so in Zukunft, vielleicht auch speziell jetzt in Deutschland? Glaubst du, das wird mehr? Glaubst du, das wird jetzt sich eher wieder zurückentwickeln oder weniger? Was ist so deine Meinung dazu?
Also mit Blick auf die Arbeitswelt glaube ich schon, dass es in der Zukunft deutlich zunehmen wird. Also dass die klassische Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Struktur aufbrechen wird, dass es immer mehr Freelancer gibt, weil ja auch Unternehmen Flexibilität fordern und dass diese Situation eintreten wird, dass es immer mehr Freelancer gibt. Das zeigen ja auch Studien, zumindest die ich jetzt so kennengelernt habe in den letzten
Monaten. Ja, gibt immer mal so Branchenstudien und sowas.
Ne, da gibt's einige, die diesen Trend halt auch aufzeigen. Mhm. Und ich muss sagen, ich sehe das nicht grundsätzlich nur positiv. Ja, also es wird auch eine gewaltige Umwälzung für die Gesellschaft bedeuten, weil natürlich auch viele Absicherungen wegbrechen mit einer nicht vorhandenen Festanstellung. Ja? Also diese Selbstversicherungspflicht als Freelancer, man muss für seine Altersvorsorge aufkommen und so. Und das dürfte, glaube ich, jetzt bei jungen Menschen, die ja darauf Lust haben, ist es wahrscheinlich nicht so das Riesenproblem. Aber es wird viele geben, die damit nicht so richtig zurechtkommen, glaube ich. Und ja. Es ist ja auch extrem fordernd. Also man muss ja wie so eine Art, früher hätte man, glaube ich, AG dazu gesagt.
Ein-Mann-Agentur.
Ja, das ist es ja. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Und ja. Ich finde, da sollte man wirklich auch aufpassen gesellschaftlich, dass es nicht zu extrem wird, weil bei dem ganzen positiv besetzten Thema Freelancing gibt es eben auch viele Nachteile.
Genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist vielleicht auch so eine Sache, dass das dadurch, dass so Leute wie du oder wie jetzt wir mit dem Podcast oder sowas Angebote schaffen, davon muss es eigentlich noch viel mehr geben, weil da holen wir die Leute ja ein bisschen mit ab, zeigen vielleicht Erfahrungsberichte von anderen Leuten auf und so, dass man die Entscheidung, Freelancer zu werden, auch erstmal vernünftig reflektieren kann und das Ganze aus mehreren Sichten sehen kann. Und klar, man kann jetzt hier nicht nur von positiven Seiten reden, man sollte sich schon genau überlegen, worauf man sich einlässt.
Also. Gerade weil solche Angebote auch eine gewisse Lobby schaffen, wo sich Freelancer einfach auch sammeln und sich austauschen können, was natürlich auch wieder eine Möglichkeit bietet, dass die Arbeitsbedingungen von Freelancern allgemein zu verbessern. Also gerade so politisch muss dann noch viel mehr kommen. Ne? Und da existiert ja eigentlich keine richtige Freelancer-Lobby.
Und weiß ich gar nicht, haben wir sowas in Deutschland nicht?
Ich glaube nicht. Naja, es gibt halt so vereinzelte Vereine, die halt gerade so, also Webdesign gibt es zum Beispiel einen Verein.
Aber ja, genau.
Das ist halt keine gesammelte Sache. Also irgendwie, ich habe letztens wieder einen Post von der Partei, ich sage jetzt mal nicht welche. Also das habe ich hier bei einem politischen Podcast. Aber da wurde eben mal aufgezeigt, wie viel wirklich von dem Freelancer-Gehalt so weggeht und wie wenig die Freelancer an sich unterstützt werden mit dieser großen Verantwortung. Mhm. Und das finde ich halt leicht schade, weil so Arbeitnehmer dann doch sehr stark dagegen unterstützt werden.
Ja, das wäre nochmal was für dieses Debattenformat oder für dieses Politik-Diskussionsformat.
Talk.
Ja, finde ich gut. Dass wir da nochmal drüber
diskutieren. Da brauchen wir keine Gäste, das rede ich einfach 3 Stunden.
Okay. Mit anschließender Parteiwerbung oder sowas.
Genau, richtig. Ich gründe meine eigene Partei. Leute, auf Facebook, die neue Gruppe.
Ja, perfekt. Ja, also dieses Community-Building auch. Ne? Das ist für Freelancer so eine, ich glaube, es ist wichtig, dass die eine Basis haben, auf die sie sich auch irgendwie berufen können, weil du sonst so sehr vereinsamst als Freelancer, weil du halt so super der Einzelkämpfer bist und deinen Kram halt selber machen musst. Ne? Keine Kollegen.
Das ist natürlich auch, ja.
Wenn man sich mal vor Augen hält, also um jetzt nochmal so 1-2 Zahlen zu nennen, die ich sehr spannend finde, ja, also jetzt in den USA, das ist ja so ein Markt, der ist natürlich nochmal ein bisschen anders als hier, aber es lässt sich ja so ungefähr doch, sagen wir mal, erkennen, was dort wirtschaftlich passiert, hat auch viel mit uns zu tun. Da sind jetzt 41% der US-Freelancer, die arbeiten von zu Hause, ja. Und jetzt hier nochmal eine Zahl für Deutschland, dass 4 von 10 Unternehmen ihre Mitarbeiter schon im Homeoffice arbeiten lassen. Also was ich eben auch feststelle und damit sagen will, ist, dass ja auch die Strukturen, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Also das ist ja auch nicht mehr nur so, der Angestellte muss im Großraumbüro 10 Stunden sitzen, sondern der kombiniert das vielleicht, der kann mit seinem Arbeitgeber verhandeln und vielleicht, das wäre echt ideal, glaube ich, für viele Leute, ergibt sich dann so eine Kombi aus Festanstellung, aber mit den Vorteilen des Freelancing, so, ja, dass man irgendwie, gibt ja auch Arbeitgeber, die mittlerweile locker sind und sagen, naja gut, du kannst dann hier noch den Auftrag für XY machen. Und das dürfte sich, und all das zeigt ja aber, dass der Großteil der Bevölkerung aus meiner Sicht irgendwann mal so arbeiten wird und dass diese Lobby, die ihr angesprochen habt, immer wichtiger wird, weil die Politik muss sich damit auch beschäftigen, finde ich.
Spannender Ansatz, ne? Ob die Modelle Angestelltenverhältnis und Freelancing in Zukunft mehr verschwimmen, das kann natürlich sein. Also klingt auf jeden Fall irgendwie
plausibel. Wir müssen echt mal so eine
Freiheit auf beiden Seiten. Ne? Ja, also vielleicht, dass es flexiblere Modelle geben wird und dass man nicht mehr so...
Ja, na gut, wir gründen noch eine Partei, würde ich sagen. Benjamin, bist du dabei? Ich bin Vorsitzender. Hab's zuerst gesagt.
Wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein Debatten-Ding dann dort machen und dann vielleicht auch Leute, die politisch irgendwie unterwegs sind, einladen, die so ein bisschen was dazu sagen können aus der Perspektive. Aber
wobei wir da sagen können, dass wir tatsächlich schon planen, mal in die Richtung mehr auch Interviews zu machen. Wir müssen schauen, ob es funktioniert. Aber das wird noch spannend.
Ja, wo du da schon wieder dran bist, will ich gar nicht wissen.
Immer nur ein spannendes Ding.
Genau.
Ja, ich würde sagen, dann schließen wir mal Politik ab und gehen zu der ganz wichtigen Frage. Wir hatten jetzt viele Leute, die ab und zu, also wir hatten jetzt viel Feedback, wobei auch Sachen dabei waren, wo viele sagen, dass sie große Hilfe hatten durch den Podcast, wo sie einfach gut lernen konnten, wie sie in verschiedenen Situationen handeln mussten. Und das heißt, wir klären jetzt mal die Frage mit dir als Spezialisten quasi, wie sollte man starten, wenn man Freelancer werden möchte?
Ja.
In einem Satz.
Genau. In einem Satz.
Du hast eine Minute. Und los.
Ich glaube, man sollte einfach mit dem starten. Das hat mir geholfen, wirklich zu sagen, mit der Mischung aus dem, was man machen will, also wirklich der Intuition, ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das wirklich, wo das Herz dabei ist, das ist ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, und das dann eben umsetzen. Und das ist gar nicht so wesentlich, was das zuerst ist, ob das jetzt irgendwie eine Kundenmail ist, ja, also eine Mail an einen potenziellen Kunden, oder ob man zuerst eine Webseite bastelt oder sich zuerst um die Steuernummer kümmert und so weiter. Ich halte da nicht so viel davon, so eine ganz steife Checkliste abzuarbeiten, weil das auch wieder da eine Typfrage ist, ja, also der erste Schritt ist sehr individuell, das will ich damit sagen. Und darauf bauen die weiteren auf. Man erschließt sich das selbst. Und das macht einfach auch Spaß. Es gehört aus meiner Sicht dazu, dass man diesen Weg geht und sich selbst ja kennenlernt dabei auch und guckt, okay, was ist etwas, wo ich tiefer reingehen möchte, in welche Materie, wo möchte ich mehr Präsenz haben und was funktioniert für mich. Und natürlich dahingehend auch die Weiterbildung parallel immer laufen zu lassen. Also nicht nur Bücher lesen und Podcasts hören, sondern eben auch parallel aktiv sein und machen und tun. Und dieses Tun ist eigentlich viel wichtiger als die Theorie.
Ja, also alle Theorie der Welt bringt dir nichts, wenn du nichts davon umsetzt. Ne? Also
ja, so sehe ich es, genau. Ja,
das stimmt. Aber gibt es so, der Frage nochmal vielleicht angeschlossen, gibt es so eine Frage, die du sagst, die sollte man sich stellen, bevor man diesen Schritt tatsächlich macht?
Ja, da gibt es einige. Also die wichtigste wäre aus meiner Sicht, habe ich Spaß am selbstständigen Arbeiten? Das würde ich mich auf jeden Fall fragen. Also bin ich jetzt wirklich ein Mensch, der bisher sich wohlgefühlt hat in Strukturen, wo es eben auch Leute gab, die mir gewisse Aufgaben abgenommen haben, Vorgesetzte, wo ich quasi mich wohlgefühlt habe in so einer Konstellation. Und ich war jetzt nie so der Typ dafür, der ja da alles auf die eigenen Schultern nimmt, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob jetzt unbedingt Freelancing das Ding ist, oder ich würde mich eben fragen, warum will ich denn Freelancer werden? Das ist vielleicht noch viel wichtiger. Also, ne, wenn ich jetzt da ein verzerrtes Bild von dem Arbeitsalltag eines Freelancers habe, wie zum Beispiel bei dem Ideal der digitalen Nomaden häufig vorkommt, ne, dass manche Leute tatsächlich
denken, am Strand liegen.
Genau, so, dann ist es sehr gefährlich, dass ich mich so einem Druckbild hingebe und dann falsche Entscheidungen treffe oder übereilt meinen Job kündige und sage, ja, sayonara, und ich merke, es ist überhaupt nicht der Realität entsprechend. Also das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Bin ich bereit dazu, selbstständig zu arbeiten? Bin ich auch bereit dazu, ja, Durststrecken durchzustehen? Aber als Kernfrage wirklich diese Frage, bin ich ein selbstständig arbeitender Typ? Man kann sich auch dahin entwickeln, ganz klar. Aber ja, so eine Grundveranlagung sollte man, glaube ich, schon mitbringen.
Ich überlege gerade, ob es irgendeine gute Möglichkeit gibt, um so eine Art Testphase, so eine klassische Trial sozusagen auszusetzen, um zu gucken, ob man dafür der Typ ist, wie man das praktisch am besten realisiert. Also vielleicht vielleicht mal so die Zeit, wenn man Urlaub macht, nutzen und tatsächlich selbstständig nebenbei an Projekten zu arbeiten und zu gucken, wie fühlt man sich dabei. Ne? Und dann vielleicht auch mal wirklich das ist immer noch mal was anderes, so einen ganzen Tag sich selbstständig zu organisieren, zu gucken, wie kriegt man das gebacken. Irgendwie so eine Möglichkeit, wo man halt nebenbei diese ganze Sache mal zur Testphase ausschreiben kann. Und oder wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, weil man gerade den Job wechselt, zwischendurch mal 2-3 Wochen eigene Projekte machen, gucken, wie das funktioniert. Ne? Also man muss ja nicht immer gleich all in gehen.
Ja, das absolut. Also man hat ja heutzutage diese Kombinationsmodelle. Damals war ich da auch noch ein bisschen extremer insofern, als dass ich diese Sidepreneur-Option gar nicht so, beziehungsweise ich habe die unbewusst schon gehabt durch das Studium, und parallel habe ich dann ja, wie gesagt, freiberuflich gearbeitet. Aber man kann es relativ risikoarm starten, darf jetzt natürlich keine großen Sprünge erwarten erstmal. Aber ich kann ja einen Sidepreneur machen, ich kann ja auch mit meinem Arbeitgeber aushandeln, wenn das, wenn der das mitmacht, dass man halbtags arbeitet und dann die andere Hälfte des Tages macht man eben Freelancing oder so. Da gibt es ja zig Modelle oder man probiert es mal über einen Auftrag bei, was ist das, Upwork oder so. Das heißt jetzt,
glaube ich, Twago und Co., wie sie alle heißen.
Ja, genau, ist ja, genau, Upwork ist ja amerikanisch. Ja, und dann kann man ja mal gucken, wie das so ist und sich erstmal einen einfachen Job raussuchen. Auch diese Verteufelung von Textbörsen, ich bin da auch kein Fan von so, ne, diesen Billig-Content-Timern, aber da, so ehrlich muss ich auch sein, ich habe damit auch angefangen und es ist für einen schnellen Versuch, das mal auszuprobieren, jetzt auch nicht der Weltuntergang, wenn man da mal einen Text schreibt. Für,
nö, und da sehe ich auch die Berechtigung dieser Plattform, also gerade am Anfang und gerade auch, wenn du eine Flaute hast, so, warum ist man sich zu schade, dann über sowas zu gehen? Bevor du gar nichts verdienst, ja, du hattest vielleicht schon mal einen Stundensatz von 80 Euro und hast damit, rechnest sonst damit ab, aber wenn gerade niemand bereit ist, dir 70 oder 80 Euro die Stunde zu zahlen, weil gerade keiner deine Leistung braucht, kann man sich doch nicht sozusagen zu gut dafür sein, diese Zeit, oder man hat halt ein Projekt, wo man seine Zeit sinnvoller investiert sieht, aber ich glaube, wenn man, ne, bevor man jetzt gar nichts verdient, dann kann man ja auf sowas super zurückgreifen eigentlich.
Ja, also ich verstehe natürlich auch das Argument der Kollegen, die sagen, und das sehe ich auch so, dass es eben den Markt auf lange Sicht auch kaputt macht von den Preisen. Ne?
Ja,
das immer
ja
so, dass,
stimmt.
Das ist ein großes Ärgernis, ja, aber andererseits, der Einstieg ist erstmal auch schwierig in die Branche und man muss ja erstmal wirklich seine Sporen sich verdienen und bevor man da jetzt auch wieder 3 Monate irgendwo ein Praktikum schrubbt, wo man keinen Euro mitmacht, ist es ja...
Ja, ich glaube, letztendlich muss man halt immer schauen, dass man das macht, was gerade, wenn es gerade keine anderen Optionen gibt, was ist die Alternative dazu, muss man sich halt auch fragen. Also wenn ich nichts verdiene, dann ist das vielleicht relativ schnell zu Ende mit der Selbstständigkeit. Also immer so ein bisschen seine Ansprüche oder sein Arbeiten so dem anzugleichen, wie eigentlich die Situation gerade ist im Freelancing und wie es eigentlich so von der Kundenbasis her aussieht und so weiter. Aber das ist halt auch so eine, klar, es gibt Für- und Wider-Argumente, aber der Punkt, den du gerade ansprachst, dass es so ein bisschen den Markt kaputt macht, kann ich auch nachvollziehen. Also ist vielleicht was, wo man sich auch ethisch ein bisschen mit abwägen muss und überlegen muss, ob das so cool ist. Ja, stimmt.
Da gibt es eben auch viel Beratungsbedarf zum Teil, ja. Also wenn dann eben auch Kunden fragen, na, warum kostet der Text jetzt, ja, was weiß ich.
So das ist ja nochmal eine andere Sache wieder. Kunden- und Preisvorstellungen, da kann man auch eine ganze Folge mitführen.
Ja, ja, und das hat dann eben auch seine Ursache, glaube ich, mitunter in diesen Plattformen, aber auch zum Teil, es hat andere Gründe auch noch, ja, da kann man wirklich, wie du sagst, einen ganzen Podcast mitfüllen.
Naja, das ist diese Geil-Mentalität, wie ich sie gerne nenne, dieses, auch bei Amazon, ne, wenn es dir nicht gefällt, schickst du es halt zurück und Freelancer werden oft halt nicht auf Augenhöhe behandelt und das ist halt immer nicht so geil, wenn da so ein Lakaiendenken ist, dass die Freelancer sozusagen gefälligst machen und der Kunde ist König. Klar, Kunde König und sowas, aber ich finde, es muss auf Augenhöhe passieren, die Zusammenarbeit irgendwie.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und dann ist es eben, wir hatten das Thema ja Wunschkunden vorhin schon angesprochen, dann ist es auch als Freelancer ganz, ganz wichtig und deine Aufgabe aus meiner Sicht, also jetzt allgemein als Freelancer, dass du deine Kunden, dass du weiter aktiv Kunden suchst, die besser zu dir passen. Ja, ja. Also dass man trotzdem professionell bleibt, auch mit Kunden, die sich nicht fair einem gegenüber verhalten oder respektvoll, aber dass man natürlich auch seine Schlüsse draus zieht und sich Kunden sucht und die gibt es, die besser passen.
Ja, stimmt. So abschließend, wir haben so eine Frage, die wir jedem Podcast-Gast, eigentlich jedem, ich glaube, wir haben sie bisher noch nicht ausfallen lassen, stellen. Und zwar, was wäre so dein einer Tipp, wenn du das jetzt mal auf einen Tipp beschränkst, wenn du jetzt keinen anderen geben dürftest, was wäre der Tipp, den du allen Freelancern mit auf den Weg geben würdest?
Ja, das ist wirklich ein Tipp.
Das muss dein bester so mehrere Tipp sein. Tipps du kannst ihn nie wieder im Leben zurücknehmen.
Genau. Das wird so verewigt auf der Seite und so weiter. Kannst du dann
wir haben auch schon einen Marmorstein gekauft, da wird es eingemeißelt.
Genau. Ja, also das mag jetzt vielleicht kitschig klingen, aber was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dem eigenen Herzen folgen, das ist wirklich das Ding.
Finde ich richtig gut.
Also das ist wirklich, wenn man das macht, dann und das ist dann eben zufällig Freelancing, dann ist, glaube ich, der Kurs ein ziemlich guter. Weil dann hält man auch die finsteren Strecken durch, ja, oder die schlechten Zeiten.
Stimmt, also ohne Passion und ohne, dass es in dem Moment auch aus dem eigenen Herzen quasi kommt, um das jetzt so kitschig zu wiederholen, ist es, glaube ich, ein schwerer Weg dann, ne? Also dann wirst du halt die Zeiten, wo es nicht so geil läuft, nicht unbedingt durchstehen, wenn es dann auch nicht was ist, wo du Bock drauf hast. Aber ja, absolut.
Ja, ich denke...
Nee, mach du, sag
du. So, ja. Nee, sehe ich so. Also ich denke, wenn man das nicht hat, sondern es gibt ja auch Leute, die entscheiden sich fürs Freelancing, um mehr Geld zu verdienen, ja. Und wenn das der einzige, also es ist ja ein hehres Ziel, aber wenn es das einzige Ziel ist und ich das nur mit dem Kopf verfolge, dann, ja, werde ich da auch nicht zufrieden mit. Und die Zufriedenheit ist ja eigentlich das, was man im Freelancing auch irgendwo sucht, ja.
Stimmt, ja. Also so fürs Geld kann man es natürlich auch machen, aber ich weiß nicht, ob das so dann der richtige Weg ist, um da ansatzweise glücklich zu werden in dem Ganzen.
Also ich glaube, der richtige Weg ist wirklich, wenn du einfach so Spaß dran hast, dass du jeden Morgen wieder aufs Neue dich drauf freust, einfach zu arbeiten. Also dieses typische, nicht dieses typische Montag bis Freitag, scheiße, aber das ist ja wieder Wochenende, Gedenke, sondern halt wirklich zu sagen, scheiß drauf, heute ist Dienstag, dann mache ich frei, dafür arbeite ich dann Samstag und Sonntag, das ist mir alles egal.
Ich glaub, wenn man dann immer noch so denkt, dafür muss ich dann nicht Freelancer werden, ne? Wenn du das so, das kennt man ja aus dem Angestelltenverhältnis vielleicht, dass Leute sich keinen Bock auf die Woche, auf Montag haben und so weiter. An sich sollte es ja so sein, dass wenn man dann sich schon selbstständig macht, dass einem die Montage dann eher zusagen.
Eben, das meine ich ja eben, also, genau. Dass du quasi wirklich einfach Spaß dran hast und gerne am Schreibtisch sitzt und Leidenschaft reinbringen kannst.
Stimmt. Gut. Ja. Ja, Benjamin, vielen Dank, dass du hier warst und ein bisschen erzählt hast. Wo finden Leute dich denn, wenn sie von dir jetzt, also natürlich freelancestart.de, hattest du schon gesagt, ne? Wo kann man dann noch überall hin?
Also man findet mich auch bei benjamin-brückner.de, das ist so meine private Webseite oder die, auf der ich da auch eigene Projekte vorstelle oder verschiedene andere Sachen mache, also auch meine Bücher und so weiter. Und ich würde mich natürlich auch mal sehr freuen, wenn die Hörer mal bei zielbar.de vorbeischauen, das ist so das Online-Magazin, bei dem ich auch tätig bin. Genau, das sind so die Hauptstationen, wo man mich findet im Netz.
Und alles andere ist sowieso bei Freelance Start verlinkt. Ich habe gesehen, ihr habt auch einen YouTube-Kanal jetzt und irgendwie solche Sachen. Also das kriegt man alles von da aus dann wahrscheinlich.
Ja, das ist noch alles ganz in den Anfängen. Da sind wir noch wirklich, beziehungsweise ich bin ja jetzt da noch allein unterwegs, bin ich da noch ganz am Anfang, aber macht einen heiden Spaß und ich glaube, da kommt noch ein bisschen Content.
Ja, sieht vor allen Dingen auch vernünftig aus. Also Hut ab, ja,
vielen Dank.
Sieht schöner. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Benjamin. Kurz an unsere Hörer nochmal das Standardprozedere. Oder Lukas, wolltest du
noch vielleicht sagen? Vielleicht noch kurz erwähnen, dass die Links wie immer in den Shownotes sind. Und nachdem ich jetzt nicht immer mein Danke ganz hinten dranhängen wollte, wollte ich mich auch nochmal kurz bei Benjamin bedanken. Dann habe ich das.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Sehr gerne. Unsere Links. Jetzt kommt noch das Standardprozedere unserer. Also, wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, wir haben eine Facebook-Gruppe und einen Slack-Channel, da könnt ihr rein. Da sind haufenweise Freelancer, die auch Bock haben zu kooperieren. Ist so ein bisschen gedacht für, ihr habt einen Auftrag, der andere hat einen Auftrag, man arbeitet zusammen, schanzt sich gegenseitig was zu, hilft sich, sowas in der Art. Da sind wir jetzt inzwischen bei Facebook auch 1000 irgendwas, also ein paar Leute sind da, mit denen ihr da kooperieren könnt. Slack und Facebook, beide Links in den Shownotes. Und jetzt, wenn die Folge draußen ist, ist auch unsere Dokumentation über das Freelancing draußen, freelancegermany.de, der Link ist auch in den Shownotes, könnt ihr kostenlos streamen würden uns da über euer Feedback freuen. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns sehr, sehr gerne Bewertungen bei iTunes und Co. da und schreibt mal irgendwie, was ihr vielleicht macht, wo wir euch vielleicht bei geholfen haben oder auch nicht. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Ciao. Ciao.